Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Wenn Axel Ranisch Filme oder Opern inszeniert, wenn er selbst auf der Bühne steht oder als Podcast-Host im Einsatz ist, dann ist gute und berührende Unterhaltung garantiert, Lachen meistens auch. Heute Abend hat er, vermute ich mal, die Semperoper gerockt.
Einen wunderschönen guten Tag nach Dresden. Mein Name ist Axel Ranisch und ich bin Regisseur und ich darf mich mit dem Eheleben von Richard Strauss und Pauline Strauss der Ahna beschäftigen.
Intermezzo heißt diese Ehekomödie im Operngewand von Richard Strauss. Wir schalten gleich live nach Dresden. In Darmstadt hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihr 75-jähriges Bestehen am Abend mit einem Festakt gefeiert. Wir liefern Eindrücke davon und sind bei einer neuen, einer überfälligen Ausstellung in London. Es geht um Sigmund Freud und die Frauen, um Pionierinnen der Psychoanalyse, um Patientinnen und um Künstlerinnen, die sich mit Freud auseinandergesetzt haben. Der Berliner Künstler Axel Ranisch ist ein Multitalent. Film- und Opernregisseur, Autor und Schauspieler, Produzent und Podcaster. Inzwischen ist er 41 und bekannt für seinen ganz besonderen Humor. An der Dresdner Semperoper hat er sich jetzt Richard Strauss' Ehekomödie Intermezzo vorgenommen.
Es ist ein selbstironisches, es ist ein autobiografisches Stück Musikgeschichte. Und zwar so uneitel und unverblümt, wie es das wahrscheinlich davor noch nicht gegeben hat. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als einen Seitensprung.
Axel Ranisch inszeniert also Richard Strauss' Ehekomödie Intermezzo genau 100 Jahre nach der Uraufführung in Dresden, nun eben da an der Semperoper. Musikalisch geleitet von dem scheidenden Wuppertaler Generalmusikdirektor Patrick Hahn. Für Fazit kommt der Musikkritiker Uwe Friedrich aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Richard Strauss hat mit diesem Stück Einblicke in sein zwischenzeitlich wohl ziemlich turbulentes Eheleben gegeben. Er erzählt von einem vermeintlichen Seitensprung und den Folgen. Zugespitzt charakterisiert er seine Frau Pauline, aber auch sich selbst, interessiert sich für das Theatralische im Alltäglichen. Und ich kann mir gut vorstellen, Uwe Friedrich, dass Axel Ranisch genau das auch interessiert, das Theatralische im Alltäglichen.
Ja, unbedingt. Also er weitet die theatralischen Mittel der Oper auch noch aus. Er legt noch verschiedene Schichten drüber mit Schauspielern, mit Filmen. Es tauchen dann Richard und Pauline nochmal sozusagen gedoppelt in Gestalt von Katharina Pittelko und Erik Brünner als Schauspieler auf, reden zum Teil auch in die Oper rein. Das ist ja etwas, worauf ich eigentlich sehr allergisch reagiere. Hier ist es hinreißend, witzig, originell, auch anrührend. Und die doppeln eben Christine, das ist Maria Bengtsson, und den Hofkapellmeister Robert Storch, Christoph Pohl, die das auch alle toll singen, bis in die kleinsten Rollen. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen vorab gejubelt, aber wir unterhalten uns noch ein bisschen weiter über die Szene. Es gibt diesen Film, der schon zu Beginn, schon vor der eigentlichen Oper losgeht, in dem wir sehen, wie Richard und Pauline in die Mittelloge der Semperoper gehen. Das ist ein bisschen Geschichtsklitterung. Das Stück wurde gar nicht da uraufgeführt, naja, sondern im Schauspielhaus. Aber was soll's? Und denen, den Schauspielern, begegnen wir dann auch in der Pause im Foyer, also die Ebenen diffundieren in unser Leben hinein. Super virtuos und schön gemacht.
Axel Ranisch hat in der Vorbereitung auch die Villa des Ehepaars Strauss in Garmisch besucht, war wohl ziemlich überrascht von all den Engelchen, Kreuzen und Madonnen, die da zur Einrichtung gehören. Sieht das Bühnenbild von Saskia Wunsch entsprechend aus?
Ja, nicht ganz. Es ist schon ein bisschen stilisiert. Wir sehen die Villa in einer Art Scherenschnitt. Das ist schon unverkennbar. Ansonsten sind wir in einem Jugendstil-Dekor und fahrbaren Hubpodien, die die verschiedenen Räume deutlich machen und sehr schön deutlich machen und auch immer wieder klären, wer darf in welchen Raum rein? Wer kommt vielleicht auch nicht mehr raus? Baron Lummer, der vermeintliche Seitensprung, der auch instrumentalisiert wird von beiden. Leiden, darf dann mal nicht rein in einen Raum, mal darf er nicht raus und wird festgebunden. Auch das wieder sehr witzig, auch charmant und immer mit diesem wirklich speziellen Humor, den gerade dieses Konversationsstück fordert. Es bietet sich an, das zu vergleichen mit Tobias Kratzers Berliner Inszenierung an der Deutschen Oper, wenn ein Stück schon so selten gemacht und jetzt in so kurzem Abstand. Tobias Kratzer geht da viel derber ran, da wird der Seitensprung auch wirklich vollzogen. Dadurch fällt das Stück leider zusammen. Axel Ranisch hat viel mehr Gespür für die Zwischentöne, auch für das Anrührende. Es gibt am Ende des zweiten Aktes eine Szene, wo die grundlos eifersüchtige Christine sich ganz allein und verlassen fühlt. Das hat sowas von Marschallin aus dem Rosenkavalier. Und da wird's wirklich total berührend, anrührend. Ich will nicht sagen, ich hätte fast geweint, aber doch, es hat mich schon angefasst.
Mhm. Es gibt in dieser Oper ja dann mehrere musikalische Zwischenspiele und zu denen hat Axel Ranisch auch kurze Filme gedreht. Was erzählt er denn darin?
Da bringt er immer wieder Figuren aus den verschiedenen Strauss-Opern, verknüpft er mit den Stationen in der Handlung, funktioniert auch sehr gut. Da ist mal von Arabella die Rede im Film, mal von Danae, also Figuren auch, die viel später erst von Strauss komponiert wurden. Die sind auch wieder dann als Figuren, als Schauspieler auf oder Schauspielerinnen auf der Bühne. Im zweiten Teil sind sie mal Albträume von Richard Strauss, mal identifiziert er sich mit diesen Figuren, die erkennbar sind, Elektra am Beil oder Salome am Kopf des Täufers. Und dann gibt es auch einen Film, wo Pauline, die Schauspielerin Pauline, im Foyer der Semperoper sowas wie den Tanz der Sieben Schleier eigentlich mit dem Haupt des Johannan, da mit der Büste von Richard Strauss, die tatsächlich im Foyer steht, tanzt, also sehr viel, nicht wirklich selbstreferenzielles, sondern sehr vielschichtig ins Werk von Richard Strauss eintauchendes.
Schnell wechselnde Episoden, eine ganze Reihe dieser sinfonischen Zwischenspiele. Hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Anfangsduett, also dem Ehekrach des Hofkapellmeisters Robert Storch und seiner Frau Christine. Ein Ehekrach aus Richard Strauss, Intermezzo an der Semperoper, musikalisch geleitet von Patrick Hahn. Ja, bringt Patrick Hahn und alle Beteiligten die Musik denn auch mit Axel Ranischs Erzählstil wirklich in Einklang?
Unbedingt. Ich kam heute aus der Semperoper und dachte, das ist vielleicht doch die beste Partitur von Richard Strauss. Habe ich in früheren Aufführungen, die ich gesehen habe und auch in den Aufnahmen, eigentlich nie wirklich gedacht. Man weiß, dass die Partitur super gearbeitet ist, aber man hört es selten. Patrick Hahn bringt das zum einen in Fluss, hält es ganz klar und unpathetisch und gibt den Sängern und Sängerinnen alle Möglichkeiten, dass man jedes Wort versteht. Maria Bengtsson als Christine, Christoph Pohl als Hofkapellmeister, haben wir gerade gehört, James Lee ist der Baron Lummer, alle anderen bis in die kleinste Rolle, toll besetzt, großartig, wortverständlich, das Parlando von Strauss unterlegt mit der gesamten stilistischen Vielschichtigkeit dieser Partitur und die Staatskapelle Dresden kann das natürlich spielen wie kein anderes Orchester. Ein grandioser Abend.
Intermezzo von Richard Strauss an der Dresdner Semperoper, neu inszeniert vom Multitalent Axel Ranisch. Ein begeisterter Uwe Friedrich mit der ersten Premierenkritik im Deutschen Feuilleton. Vielen Dank.
Sehr gern.
Vor 75 Jahren wurde sie gegründet, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Das wird in diesen Tagen ausgiebig gefeiert. Schon gestern haben wir hier in Fazit mit der Schriftstellerin Ursula Krechel über die Entwicklung der Akademie gesprochen. Heute Abend nun gestalteten Mitglieder und Musiker des Ensemble Modern zusammen mit Kulturschaffenden, Kulturpolitikern und Managern einen Festakt in der historischen Darmstädter Orangerie. Anke Petermann berichtet.
Die musikalisch-literarische Revue spannte den Bogen von der konfliktreichen Gründungszeit über die Neuerfindung nach der Wende bis zur heutigen Akademie in einem durch Krieg erschütterten Europa. 12 Prälüden und Texte mit Referenzen auf die Akademie-Geschichte, eigens fürs Jubiläum geschrieben. Ein feierlich durchkomponierter, einstudierter Abend also. Dramaturgie Ingo Schulze, der aus Dresden stammende und in Berlin lebende Schriftsteller. Sich selbst kritisch, aber auch im Bewusstsein einer reichen und anregenden Geschichte und Gegenwart zu präsentieren, so hatte Schulze als Präsident der Akademie den Anspruch formuliert. Den löste der Literaturwissenschaftler und Autor Klaus Reichert in seinem Rückblick auf die Anfänge ein. Mit einem schlaglichtartigen Verweis auf den Schriftsteller Alfred Döblin, der zurückgekehrt aus dem Exil die Einladung zur Gründungsversammlung ausschlug und lieber zur Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur ging. Mit Blick auf die Darmstädter Akademie sagte Reichert:
Wie anders hätte die Akademie dagestanden, wenn Döblin zugesagt hätte. Aber als Jude, Exilant, Kulturoffizier in französischer Uniform wäre er kaum willkommen gewesen.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, eine Gründung von unten, nennt sie Präsident Ingo Schulze. Das klingt gut, nur dass unter den 49 Gründern keine Dissidenten des Naziregimes waren, sondern viele Belastete, die, wie Marie-Louise Kaschnitz es später selbstkritisch formulierte, lieber den Arm gehoben hatten. Keine bekannten Nationalsozialisten, so Akademiepräsident Schulze, aber durchaus Mitläufer und Profiteure. Einen wohlwollenden Bogen von den Anfängen zur Gegenwart spannte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Videogrußbotschaft.
Was für eine Gemeinschaft von eigensinnigen und bedeutenden Köpfen ist hier im Laufe der Zeit zusammengekommen. Hier war nie Mainstream und hier war nie einförmige Einigkeit. Durch die Zeiten hat sich hier ein unvergleichliches Panorama eines, wie man 1949 wohl gesagt hätte, sprachmächtigen Geistes versammelt. Ein Panorama, das schließlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus die allerverschiedensten Autorinnen und Kritiker, Wissenschaftlerinnen und Übersetzer umfasst.
Diese Vielfalt ist geblieben und gewollt, allerdings nicht konsequent gepflegt worden, so Präsident Ingo Schulze mit Blick auf den Kalten Krieg.
Der östliche Teil Deutschlands, wie auch Osteuropa, lagen für die Akademie hinter dem eisernen Vorhang und blieben draußen. Für Demokraten war Kritik am Stalinismus selbstverständlich. Zugleich passte das Auftauchen eines Gegners im Osten in alte, nationalkonservative bis nationalsozialistische Stereotype und lenkte vom eigenen Mittun und eigener Schuld während des Nationalsozialismus ab.
Der Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel war es vorbehalten, auf die Rolle der Akademie als Herausgeberin zu verweisen. 1953 wurde neben einer Sprachkommission auch eine Kommission für Publikationen gegründet.
Von 1954 bis heute hat die Akademie 274 Bücher publiziert, gemäß unserer Satzung literarische, kulturgeschichtliche oder sprachwissenschaftliche Werke, die sich dem Verlagsbuchhandel entziehen. Ein Schwerpunkt lag und liegt auf Werken von Autorinnen und Autoren, die insbesondere durch die Zeit des Nationalsozialismus aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wurden.
Sprachbewusstsein und Kritik, eines der grundlegenden Themen für die Darmstädter Akademie, auch bedingt durch den historischen Missbrauch der deutschen Sprache. Die Schriftstellerin Anja Utler trug in Vertretung Gedanken des Literaturwissenschaftlers Jürgen Schiewe vor.
Die Nazi-Ideologie hatte alle Ebenen durchdrungen und geprägt. Wortschatz, Wortbedeutungen, Syntax, Symbole, sprachbegleitende Gesten. Eine davon befreite Sprache sollte ein neues, demokratisches, auf Freiheit und Toleranz ausgerichtetes Denken und Handeln ermöglichen. Sprache ist die Grundlage allen Denkens und allen Gestaltens. Deshalb eine deutsche Akademie, zuerst für Sprache und dann für Dichtung.
Der Darmstädter Festakt, geprägt von Rekursen auf die Vergangenheit. Zum 75. Jahrestag vergewisserte sich die Akademie ihrer Wurzeln und erklärte sie einer breiteren Öffentlichkeit, die im Livestream dabei sein konnte.
Anke Petermann über den heutigen Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Akademie für Sprache und Dichtung. Morgen Abend verleiht die Akademie dann den diesjährigen Georg-Büchner-Preis an den Schriftsteller Oswald Egger. Und klar, das ist dann auch eines unserer Themen am morgigen Samstagabend hier in Fazit. Zum Kosmos von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, gibt es ja verschiedene Museen und Forschungsinstitute auf der Welt. Wir besuchen jetzt das Londoner Freud-Museum. Das konzentriert sich nämlich in einer neuen Ausstellung auf die Frauen, die Freud dabei geholfen haben, seine Theorien zu entwickeln und in der Praxis umzusetzen. Es geht um Patientinnen und Pionierinnen der Psychoanalyse, aber vor allem auch um Künstlerinnen, die sich bis in unsere Gegenwart mit Freuds Methoden auseinandersetzen. Christine Heuer hat die Londoner Ausstellung für Fazit besucht.
Wer das Freud-Museum in London besucht, begibt sich auf eine Zeitreise. Das rote Backsteinhaus im vornehmen Stadtteil Hampstead war nach seiner Flucht aus Österreich das letzte Zuhause von Sigmund Freud. Nach Freuds Tod erhielt seine Tochter Anna es wie zu seinen Lebzeiten. Und so ist es geblieben. Doch jetzt prangt über der Tür zum Esszimmer eine Neoninstallation von Tracy Emin. Ich flüstere meiner Vergangenheit zu. Habe ich eine andere Wahl? Leuchtet es weiß auf der dunkelroten Tapete. Sexbomb, eine Bronzeskulptur der Britin Sarah Lucas, scheint den Stuhl, auf dem sie sich räkelt, fast zu verschlingen. Und den kleinen Garten beherrscht ein großformatiges Performance-Gemälde von Alice Anderson. Ein Video zeigt, wie die britische Künstlerin dafür mit in Farbe getauchten Reproduktionen von Tür- und Fensterrahmen des Freud-Museums auf der Leinwand tanzt. Drinnen sitzen auf einem blauen Polsterstuhl zwei Dollys von Paula Rego. Alices überdimensionaler Stuhl mit Kissenmann und Puppe. Die kleine Puppe schaut unter ihrem Kopftuch ernst in die Welt. Der große Kissenmann, in einen orangefarbenen Samtumhang gehüllt, hält sie mit einem Arm umfangen und trägt ein breites Grinsen im Gesicht. Bryony Davies, die die Ausstellung mit kuratiert hat, findet die Szene unheimlich.
It's quite uncanny. And you almost think they could come to life at any moment.
Die beiden Figuren aus Stoff und Pappmaché sind vielleicht das Highlight der Schau über Freud und die Frauen, schon weil sie noch nie öffentlich gezeigt wurden. Galeristen, Erben, zeitgenössische Künstlerinnen, viele von ihnen fanden es reizvoll, nicht in irgendeinem Museum auszustellen, sondern dort, wo der Begründer der Psychoanalyse selbst gewirkt hat und sein Geist bis heute lebendig ist. Wir sind hier in einem Wohnhaus und nicht in einer Galerie mit weißen Wänden. Es ist immer eine Herausforderung für Künstler, in der häuslichen Umgebung von Freud zu arbeiten und zu schauen, wie sie darauf ansprechen. Im Arbeitszimmer sind weißschimmernde Porzellanskulpturen der Engländerin Rachel Kneebone in der Blickachse von Freuds Schreibtisch und der berühmten Couch platziert. Genau darüber, im ersten Stock, ruht Louise Bourgeois' Bronzeskulptur Brüste und Klinge schwer auf ihrem hölzernen Podest. Was haben all diese verschiedenen Künstlerinnen gemeinsam? Dass sie sich privat und in ihrem Werk mit der Psychoanalyse beschäftigt haben.
It's not necessarily all positive responses to Freud. It's just
Es sind nicht notwendigerweise positive Erwiderungen auf Freud. Es sind eher künstlerische und emotionale Antworten auf die Psychoanalyse an sich.
It's just artistic and emotional responses to analysis itself.
Über eine hohe Wand im Treppenhaus flimmert der Minifilm Freuds verlorener Vortrag von Schriftstellerin Deborah Levy und Regisseurin Jane Thorburn. Darin tanzt eine Barbie-große Aufziehpuppe in weißem Petticoat auf einer Stange. Eine angejahrte männliche Stimme dankt den Lady Hysterics für die Erkenntnisse, die sie ihm beschert haben.
Ladies and Gentlemen, and especially the Lady Hysterics amongst you.
Bekanntlich entwickelte Freud seine Methode zuerst in der Behandlung von Frauen, deren neurotische Symptome einer Hysterie zugeschrieben wurden. Im historischen Teil der Ausstellung werden einige ihrer Schicksale dokumentiert. Der Direktor des Freud-Museums, Giuseppe Albano. Sie wurden wie Kriminelle behandelt, ans Bett gefesselt, in Irrenhäuser gesperrt. Sigmund Freud war der Erste, der sagte, erzähl mir, was los ist. Und das war revolutionär.
Sit down, recline on the couch, tell me about it. And that was revolutionary.
Auch die Urgroßnichte von Napoleon war eine frühe Patientin von Sigmund Freud. Später wurde Marie Bonaparte seine Schülerin, Freundin und Förderin. Die Ausstellung beschreibt Freuds Verhältnis zu den Frauen als ein protofeministisches Geben und Nehmen.
From the very beginning, from the very outset of psychoanalysis, it was a dialogue between Freud.
Wer sich für Psychoanalyse, ihre Wurzeln und ihre Wirkungsgeschichte interessiert, ist bei Women and Freud gut aufgehoben. Fans moderner Kunst von Frauen sind es auch. Aber Obacht, es ist leicht, sich in dem nicht besonders gut sortierten Neben und Miteinander von beidem zu verlaufen. Etwas mehr roter Faden in der Präsentation von so vielem auf einmal wäre willkommen gewesen.
Women and Freud, Patients, Pioneers, Artists, die neue Ausstellung im Londoner Freud Museum ist bis Anfang nächsten Mai nächsten Jahres zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat vor der Bedrohung des UNESCO-Weltkulturerbes im Libanon durch den israelischen Militäreinsatz gewarnt. Dazu gehörten die Zerstörung von Gotteshäusern und die Gefährdung unschätzbar wertvoller archäologischer Stätten, teilte das Kommissariat mit. So seien die Luftangriffe Israels auf die Region um die Stadt Baalbek im Nordosten des Libanon der antiken Tempelanlage aus der Römerzeit gefährlich nahe gekommen, hieß es. Diese gehört zum Weltkulturerbe. Die Zerstörung des kulturellen Erbes schwäche die historische und kulturelle Identität der Gemeinschaften, die es repräsentiere, betonte die UNESCO. Der belarussische Filmregisseur und Regierungskritiker Andrei Chnot ist nach einem Jahr Hausarrest in Serbien in Deutschland angekommen. Chnot hatte 2020 in Belarus die Massenproteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Lukaschenko gefilmt. Er hatte über das harte Durchgreifen der Regierung gegen Widersacher berichtet. Dann floh er nach Serbien. Die serbischen Behörden hatten den Regisseur aufgrund eines Haftbefehls von Interpol festgesetzt, der auf Antrag der belarussischen Behörden erlassen worden war, wegen Steuerhinterziehung. Chnot bestritt die Anschuldigungen. Belarus verlangte von Serbien seine Auslieferung, doch gestern wurde Chnot aus dem Hausarrest entlassen und konnte nach Deutschland reisen. Aus einer Kunstgalerie in den Niederlanden sind zwei Werke des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Andy Warhol gestohlen worden. Nach Angaben des Galeriebesitzers ließen die Diebe zwei weitere Warhol-Bilder beschädigt auf der Straße zurück. Alle vier Bilder gehören demnach zu der Porträtserie Reigning Queens aus dem Jahr 1985. Die Reihe zeigt die damaligen Königinnen Großbritanniens, der Niederlande, Dänemarks und Swasilands. Der Galeriebesitzer sagte, der Diebstahl am frühen Morgen sei von Überwachungskameras gefilmt worden. Er bezeichnete die Tat als amateurhaft. Einen Wert der vier signierten und nummerierten Siebdrucke wollte der Galerist nicht nennen. Vor wenigen Tagen fielen auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump abwertende Äußerungen über Puerto Rico. Nun hat die Sängerin Jennifer Lopez, deren Eltern aus diesem Außengebiet der USA stammen, für Trumps Kontrahentin Kamala Harris geworben. Sie werde mit Stolz ihre Stimme für Harris abgeben, sagte die Sängerin bei einer Wahlkampfveranstaltung der Demokratin in Las Vegas und wandte sich damit gezielt an die Latino-Community in den USA.
Right now, we are on the brink of an election that demands a choice. A choice between backwards and forwards.
Wir stehen derzeit vor der Wahl zwischen rückwärts und vorwärts, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, zwischen geteilt oder vereint, sagte Lopez in Las Vegas. Auch die mexikanische Band Maná trat bei der Veranstaltung auf. Viele Prominente haben Harris bereits ihre Unterstützung zugesagt. Dazu zählen neben Talkmasterin Oprah Winfrey und Sänger Stevie Wonder auch die Superstars Taylor Swift und Beyoncé.
Einen besonderen Einblick in die herausragende Sammlung von Architekturmodellen bekommt man seit heute in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Im sogenannten Schaudepot werden Highlights der Sammlung präsentiert und aktuelle Themen rund um Baukunst und Städtebau visualisiert. Dieses Schaudepot, das muss man sich als so eine Art Hochsicherheitstrakt für Architekturmodelle vorstellen. Und so darf man es auch nur im Rahmen einer gebuchten Führung besuchen. Ich konnte kurz nach der Eröffnung am Abend mit Amrei Buchholz sprechen. Sie leitet das Baukunstarchiv der Akademie der Künste. Guten Abend, Frau Buchholz.
Guten Abend.
Das Schaudepot liegt im Untergeschoss der Akademie am Pariser Platz. Warum muss man sich das als so eine Art Hochsicherheitstrakt vorstellen? Sind die Modelle besonders empfindlich, besonders kostbar?
Das Schaudepot befindet sich ja in den Magazinräumen. In den Magazinräumen wird das Kulturgut für die Ewigkeit bewahrt, wie wir das im Archivjargon sagen. Es geht darum, das Kulturgut tatsächlich bestmöglich zu konservieren und natürlich auch so lange wie möglich und so gut wie möglich zu erhalten. Und darum ist es auch notwendig, besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, unter anderem eben auch nur mit Führungen dort hineinzugehen.
Das Baukunstarchiv bewahrt an die 750 Architekturmodelle von über 50 Baukünstlerinnen und Künstlern auf. Um was geht es Ihnen bei der Auswahl dieser Präsentation?
Es geht uns darum, eine repräsentative Auswahl der Modelle zu zeigen, natürlich auch die Highlights der Sammlung zu zeigen und ja auch die Vielfalt darzustellen, die Architekturmodelle aufweisen. Also von den ersten Ideen, Skizzen bis hin zu den repräsentativen Modellen, also den Ausstellungsmodellen zum Teil auch, zu zeigen, was das Baukunstarchiv zu bieten hat.
Ein Modell, ein Entwurf verkörpert ja eben die ursprüngliche große Idee der Architekten oder Designer. Was für bahnbrechende, wegweisende, vielleicht auch verrückte Ideen und Visionen kann man da studieren? Vielleicht beschreiben Sie uns ein paar Highlights.
Es gibt ganz unterschiedliche Ideen zu sehen, zu erfahren. Wir haben zum Beispiel die Freie Scholle, ein ganz großes Modell der Siedlung Freie Scholle, die Bruno Taut maßgeblich geplant hat.
In Berlin.
In Berlin, genau, in Berlin-Tegel. Und das ist eine Siedlung, die immer noch sehr gut angenommen wird, die genossenschaftlich organisiert ist und bei der die Wartelisten zum Teil 30 und mehr Jahre lang sind, um dort eine Wohnung zu bekommen. Das ist ein Siedlungsmodell, an dem sich sehr gut zeigen lässt, wie Siedlungspolitik betrieben worden ist in Berlin, wie sich aus der Gartenstadt dann ein sozialer Wohnungsbau entwickelt hat und wie tatsächlich diese Siedlung auch bis heute noch sich weiterentwickelt hat und auch noch genutzt wird.
Zeigen Sie ausschließlich Gebäude in diesen Modellen?
Nein, wir haben ganz unterschiedliche Objekte bei uns, wir haben ganz unterschiedliche Modelle bei uns, von den ersten theoretischen Ideen, Skizzen beispielsweise auch von Konrad Wachsmann, geometrische Gebäude, geometrische Studien, also keine Gebäude. Wir haben Städtebau, wir haben Einzelgebäude, wir haben aber auch bei uns aus dem Ingenieurwesen Objekte und auch aus dem Designbereich, also aus ganz unterschiedlichen Feldern, die wir bei uns zeigen wollen und die wir bei uns auch sammeln, auch aus der Grafik beispielsweise.
Für Laien sind solche Architekturmodelle ja nicht unbedingt leicht zu verstehen. Menschen, die sich mit dem Bauen, mit dem Entwerfen befassen, die erkennen dagegen sofort wichtige Details. Wie vermitteln Sie dieses "Ich sehe was, was du nicht siehst" dem breiten Publikum?
Ich finde es immer wieder überraschend, das haben wir jetzt auch schon bei Führungen gemerkt, auch schon bevor wir dieses Schaudepot eingerichtet haben, und das war auch ein maßgeblicher Grund, überhaupt dieses Schaudepot zu realisieren, dass Architekturmodelle sehr anschlussfähig sind und ganz unterschiedliche Fragen aufwerfen. Wenn wir jetzt beispielsweise an die Freie Scholle denken, dann lässt sich da natürlich wunderbar diskutieren, wie wollen wir eigentlich leben? Wie stellen wir uns eine Stadt vor? Wie stellen wir uns eine Stadt so vor, dass sie lebenswert ist und liebenswert ist? Und wie wollen wir uns begegnen in der Stadt? wie wollen wir, dass ein Gebäude strukturiert ist, dass wir uns in diesem Gebäude wohlfühlen, dass wir uns in diesem Gebäude gerne begegnen wollen. Und das passiert vor allem im Gespräch über Modelle. Und Modelle haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie Kommunikationsinstrumente sind, die von allen Seiten betrachtet werden können, die performativ erlaufen werden können geradezu und im Gespräch über diese Modelle immer wieder Kleinigkeiten auffallen, sodass gar nicht sicher ist, wo dieses Gespräch eigentlich aufhört, wenn wir uns an ein Modell stellen und mit einer bestimmten Frage vielleicht herangehen, dann wissen wir eigentlich nie so ganz genau, wo wir aufhören.
Das klingt auch irgendwie sehr spielerisch.
Das ist spielerisch und auch Modelle sind ja häufig spielerisch. Mhm. Wir haben bei uns jetzt beispielsweise auch das Glasbauspiel, das sogenannte von Bruno Taut, das er in den 20er Jahren entwickelt hat. Das sind kleine farbige Glasbausteine, die zu verschiedenen Gebäudekörpern zusammengesetzt werden können und wirklich als Reformspielzeug entwickelt wurden für Kinder, die sich mit Strukturen im Raum, mit Gebäudestrukturen anhand dieser Bausteine beschäftigen konnten und vor allem auch mit Farbe. Es sind ganz tolle farbige Steine, die da auch farbig kombiniert werden können.
Also man sieht da nicht nur weißes Styropor und braune Pappe.
Überhaupt nicht, gar nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Materialien. Wir sehen Metall, wir sehen Holz, wir sehen Alltagsgegenstände wie Nägel, die in Modelle umgewandelt wurden. Wir sehen Nylonstrumpfhosen, wir sehen Kork, Sand. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, eigentlich kleine Bäumchen, die aus getrockneten Blüten in diese Modelle gesetzt sind. Und tatsächlich ist das auch das Faszinierende, zu sehen, wie diese Modelle aus einer Zeit heraus auch entstanden sind und was sie darüber auch vermitteln.
Heute wird Architektur ja vor allem digital entworfen, aber das klingt jetzt so aus Ihrem Mund, als sei das architektonische Modell absolut kein Auslaufmodell.
Ganz und gar nicht. Das ist auch das, was wir jetzt gerade im Podiumsgespräch hier auf dem Podium bei der Eröffnung besprochen, diskutiert haben. Aber eigentlich waren wir einhellig der Meinung, also sowohl Hilde Leon als auch Matthias Nöll, also eine Architektin und ein Architekturhistoriker, dass das Modell Möglichkeiten bietet, Dinge zu lernen, Dinge zu erkennen, Dinge zu diskutieren, die in der digitalen Form so nicht erkennbar sind und auch eine Kommunikationsplattform eine Möglichkeit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil wir uns um das Modell herum bewegen können und gemeinsam dieses Modell entdecken und erspähen können. Und das ist tatsächlich ein Moment, das sich so über das digitale Format nicht herstellen lässt.
Was haben Sie da in den nächsten Wochen noch vor? Ein Teil der Ausstellung wird ja wohl immer wieder aktualisiert und verändert.
Wir haben vor, über ganz unterschiedliche Themen dort unten ins Gespräch zu kommen, ganz unterschiedliche Themen zu zeigen. Im Moment zeigen wir gerade eine Ausstellung über regenerative Energien. Aber wir haben vor, monografisch zu arbeiten zum Teil, also verschiedene Bestände, die nicht so sichtbar sind, ins Sichtbare zu holen. Wir wollen über die Entwicklung von sozialem Wohnen, sozialem Bauen in Berlin wollen wir ausstellen. Wir wollen Frauen des 20. Jahrhunderts in der Architekturgeschichte zeigen, weil tatsächlich Frauen im Baukunstarchiv als Architektinnen kaum sichtbar sind. Sie haben in vielen Büros mitgearbeitet, aber sie sind nicht sichtbar. Und diese Sichtbarkeit wollen wir für diese Frauen, die im gesamten 20. Jahrhundert auch in der Architekturgeschichte mitgearbeitet haben, diese Sichtbarkeit wollen wir erzeugen.
Amrei Buchholz, Leiterin des Baukunstarchivs der Akademie der Künste, über das neue Schaudepot von Architekturmodellen. Besuchen kann man diese neue Dauerausstellung ausschließlich im Rahmen von Führungen und die sind online zu buchen auf der Seite der Akademie der Künste. Frau Buchholz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Heute vor genau 150 Jahren gab es auf dem berühmten Wiener Zentralfriedhof das erste Begräbnis. Inzwischen wurden dort über 3 Millionen Menschen bestattet, darunter viele Prominente. Adolf Loos und Arthur Schnitzler, Ernst Jandl und Helmut Qualtinger, Karl Kraus und auch Udo Jürgens. Für die Wiener Sängerin und Kabarettistin Lisa Schmid ein inspirierender und ein wichtiger Ort. Leon Wohlleben hat sich mit ihr zu einem ungewöhnlichen Spaziergang verabredet.
Autos drängen sich bei der Einfahrt zum Friedhof, der so groß ist, dass es eigene Straßen für Besucherinnen und Besucher gibt. Am Eingang empfängt mich die Kabarettistin und Sängerin Lisa Schmid. Und sie hat etwas vor.
Naja, wir gehen jetzt eine Beerdigung crashen. Wir sind als Fremde, Nicht-Angehörige bei einer Beerdigung dabei, wo wir eigentlich nicht dazugehören.
Wir machen uns also auf die Suche nach einem Trauerzug auf dem Zentralfriedhof. Aber Beerdigungen sind als Angehöriger schon unangenehm. Warum tut sich die Künstlerin das dann auch noch bei fremden Leuten in ihrer Freizeit an?
Na schau, früher, wo ich ein Kind war, war das Ding von meiner Oma. Die Oma hat mich halt einfach mitgenommen. Sie wollte mich als Kind mit dem Thema Tod vertraut machen, weil es ist einfach so, man muss während dem Leben das Sterben lernen.
Das Sterben lernen. Genau das ist auch der Grund, warum die Wienerinnen und Wiener so einen Hang zum Morbiden, also das Interesse am Tod haben, sagt Lisa Schmid. Je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto weniger schrecklich kann dann der Tod wirken. Und der Zentralfriedhof mache einem das eben besonders leicht. Zum Beispiel, indem er als Ort für größere Kulturevents genutzt wird. Zu seinem 150. Geburtstag organisierte der Zentralfriedhof zusammen mit ihr, Lisa Schmid, dieses Jahr eine Veranstaltungsreihe.
In Wien ist der Tod das Happy End.
In diesem Song hier, Happy End, singt sie über die Ausflüge mit ihrer Oma auf den Zentralfriedhof. Viermal trat Schmid insgesamt mit ihrem Kabarettprogramm Sarggeschichten auf und die knapp 1000 Tickets pro Auftritt waren fix vergriffen. Der Zentralfriedhof ist mittlerweile nicht nur ein Friedhof, sondern auch eine Freizeitanlage. Er bietet Führungen für Touristen, er hat eine eigene Imkerei und auf den Friedhofswegen machen die Leute Sport. Sie joggen oder fahren Fahrrad. Ich frage eine Familie, die langsam vorbeiradelt, warum sie gerade hierher gekommen sind.
Weil es schön zum Durchfahren ist mit den Kindern. Schön ruhig, es gibt auch recht viel zum Schauen.
Nun ist es ja unausweichlich, dass es ein Friedhof ist. Ist das mit den Kindern ein Thema?
Die Mutter deutet auf ein verschlossenes Grab.
Marie meinte gerade, weil ich gesagt habe, der Stein liegt nur drüber. Ja, aber dann kriegt er ja keine Luft. Ich habe gesagt, ja, der braucht keine Luft mehr, der atmet nicht mehr.
Auf der einen Seite Freizeit, auf der anderen Seite der Tod. Mit dieser besonderen Mischung hat der Wiener Zentralfriedhof es bis in die Popkultur geschafft. Da wäre Wolfgang Ambros zum Beispiel mit einem seiner bekanntesten Lieder.
Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten.
Oder auch, wenn wir ins aktuelle Jahrzehnt schauen und hören, was Bibica in seiner Ode an Wien singt.
Und falls ich sterbe, lieg ich unter deiner Erde, Baby.
Wieder zurück beim Spazieren mit der Sängerin Lisa Schmid.
Geh mal nach.
Wir finden eine laufende Beerdigung und begleiten sie mit genug Abstand, um die Trauernden nicht zu stören. Schmid will mir zeigen, warum sie auch heute noch sich fremden Beerdigungen anschließt.
Viele Leute, die mich so kennen und denken, ah ja, mit dem Kabarettprogramm und ich kann ja keine Angst vorm Sterben haben, aber das ist nicht so. Ich fürchte mich ja total vorm Tod. Und ich glaube, auch dieses zu fremden Beerdigungen dazustellen, ist auch einfach nur eine Bewältigungsstrategie, um mich darauf vorzubereiten, wie es ist, wenn es dann in meiner Familie so ist.
Bald darauf endet die Beerdigungszeremonie. Mit etwas Verspätung, weil der Autoverkehr auf dem Friedhof den Trauerzug ausgebremst hat. Denn auf dem Zentralfriedhof in Wien war heute mal wieder eine Menge los.
150 Jahre Wiener Zentralfriedhof, ein Freiluftmuseum, das 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Und jetzt schaut Arno Otzesek in die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 2. November.
Zunächst ein bisschen Wortkunde. Kürzlich wurde bekannt, dass die Berliner Stiftung Humboldt Forum bei einer Aufführung von Udo Lindenbergs Song Sonderzug nach Pankow das Wort Oberindianer weglassen will. Lindenberg hatte es 1983 auf Erich Honecker gemünzt. Ulf von Rauchhaupt lobt nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die katholische Nachrichtenagentur KNA dafür, dass sie Carmen Quasny, die Vorsitzende der Native American Association of Germany, um eine Stellungnahme gebeten hat. Quasny erklärte, sie würde in einem solchen Zusammenhang Oberindianer heute nicht mehr benutzen und warnte gleichzeitig davor, Indianer generell aus dem Wortschatz zu streichen. Das Wort Indien als rassistisch zu bezeichnen, ist sehr problematisch, da es von vielen Native Americans verwendet wird. Ein Verbot ist ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen, denn sie identifizieren sich mit ihrer Tribal Nation oder Community. Carmen Quasny in der FAZ zitiert von Ulf von Rauchhaupt, der im Übrigen die gängige Begründung für die Ersetzung von Eskimo durch Inuit für nachweislich falsch hält. Rauchhaupt hofft, dass Eskimo nicht eliminiert wird, nur damit ein paar Abendländer vor anderen Abendländern markieren können, wie antikolonialistisch sie doch gesonnen sind. Keinen Deut um woke Artikulation schert sich in der Tageszeitung die kalifornische Punk-Ikone Jello Biafra. Zur Frage, wie es um die einst weltberühmte Alternativkultur in San Francisco steht, bemerkt Biafra: In San Francisco ist tote Hose. Seit geraumer Zeit passiert alles Relevante in der East Bay. Dort können sich Freaks mancherorts noch die Mieten leisten. während es in Frisco selbst einen Ansturm von hochnäsigen Reichen gibt. Einer dieser Dotcom-Spackos hat mal behauptet, der Summer of Love sei heute ein Start-up. Fuck these people. Schade, dass ich keinen Flammenwerfer zur Hand hatte. Oder wenigstens eine Kettensäge. Jello Biafra in der Taz von Kettensägenmassakern träumend. Zurück zum Standardfeuilleton. Lasst es gut sein, empfiehlt Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung der Ampelkoalition und führt näher aus. Der Dauerstreit in der Ampel hat auch mit zwei Männern zu tun, Robert Habeck und Christian Lindner. Habeck hat Annalena Baerbock nahezu komplett aus dem Rampenlicht verdrängt. Baerbock ist in der nicht-grünen Wahrnehmung nur noch die, die irgendwo auf der Welt immer ähnlich Klingendes in Mikrofone spricht. Sie ist die Verkörperung der Außenpolitik als Sprechakt. Lindner wiederum hat keine Konkurrenz in seiner Partei. Das kann auch bedeuten, dass sie mit ihm untergeht. Das stetige Duell der beiden unrasierten Mitteljährigen trägt auch dazu bei, dass manches Gute, was diese Regierung geleistet hat, kaum mehr beachtet wird. Kurt Kister, Jahrgang 57, über unrasierte Mitteljährige. Donald Trump ist noch mal 11 Jahre älter als Kister, will aber trotzdem demnächst zum zweiten Mal ins Weiße Haus und hat sogar gute Chancen, obwohl er ständig himmelschreienden Unfug labert. Wie kann das sein? Franka Klapproth berichtet in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, was ihr der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett gesagt hat. Laut Richard Sennett entscheiden über die Performance der politischen Akteure in den USA nicht politische Inhalte, ja noch nicht einmal die verbale Ebene. Die meisten Mechanismen, um die Öffentlichkeit zu täuschen oder von sich zu überzeugen, funktionieren auf der nonverbalen Ebene. Journalisten berücksichtigen diese Tatsache so gut wie nie, sagt Sennett. Ständig wird gefragt, wie können Leute an diesen Unsinn glauben? Doch es geht nicht um Worte. Die Menschen glauben dem Körper. Übrigens glaubt Sennett, dass das Attentat auf Trump vor einigen Wochen inszeniert war, auch wenn ich das nicht beweisen kann. Trumps Ohr habe allzu schnell aufgehört zu bluten, das Sicherheitsteam habe sich seltsam verhalten, Trumps Triumphgeste sei unglaubwürdig gewesen und so weiter. Warten wir es ab, ob sich das je klärt. Zum Schluss noch das. Die feministische Zeitschrift Emma schaltet in der Taz eine Anzeige, mit der sie ihre neueste Ausgabe bewirbt. Deren Titelbild zeigt die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Überschrift: Sexiest Man Alive. Lustig? Ja, lustig. Angenehmes Wochenende.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.